Wir sind am Ende des Jakobusbriefes angelangt und haben heute die beiden letzten Verse zu betrachten. GPS, was ist GPS? Ist heute gang und gäbe, Global Position System. Das ist also ein System, das ist satellitenbasiert. Es kreisen einige Satelliten um die Erde herum und die kann man anzapfen, irgendwie kann man da was hinsenden, dann kommen Signale zurück und aufgrund dieser Satelliten kann man auf der ganzen Welt fast auf den Punkt genau, fast auf den Meter genau, es gibt Systeme, die machen das auf den Millimeter genau, sagen, wo ich mich gerade befinde. Und dieses Satellitensystem, das bietet eine Reihe recht nützlicher Anwendungen. Und die bekannteste Anwendung, die bieten, sind die Navigationssysteme. Ja, sind heute schon standardmäßig in einigen Autos drin, ab einer gewissen Preisklasse. Ich habe noch keins, ich gucke noch auf die Landkarte, das ist mir lieber. Wenn ich also ein solches Gerät benutze, dann kann es aufgrund der Daten, die es von dem Satelliten empfängt, punktgenau errechnen, wo ich mich auf dieser Erde gerade befinde. Und wenn ich diesem Gerät dann ein Ziel eingebe, dann berechnet das aufgrund gespeicherter Landkarten einen Weg dorthin und führt mich sicher und auf dem schnellsten und auf dem kürzesten Weg zu diesem Ziel hin. Und wenn ich diesen Weg dann aber irgendwann verlasse unterwegs, wenn ich von diesem Weg abirre, dann ertönt aus dem Lautsprecher: Bitte wenden, bitte wenden, verlassen Sie die Autobahn bei der nächsten Autoausfahrt und fahren Sie zurück. Bitte wenden. Ja, in unserem heutigen Text werden wir aufgefordert, eine solche Navigationsfunktion an unseren Geschwistern vorzunehmen. Es geht heute um Kurskorrektur. So habe ich die Predigt überschrieben. Es geht um Kurskorrektur. Wir lesen im Jakobusbrief im Kapitel 5 die Verse 19 und 20. Meine Brüder oder liebe Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Bevor wir uns jetzt diesem Text zuwenden, ihn betrachten, müssen wir uns noch etwas vor Augen halten, was uns bei der Auslegung dieses Textes eben auch vor Abirrungen bewahrt. Es gibt Bücher im Neuen Testament, die uns den Weg zu Gott zeigen, die uns zu Jesus hinführen. Dazu gehört beispielsweise das Johannesevangelium und auch der Römerbrief. Andere Bücher beschreiben uns dann den Weg mit Gott, den Wandel mit dem Herrn Jesus. Und dazu gehört der Jakobusbrief. Wenn wir das außer Acht lassen, dann kommen wir bei manchen Textpassagen des Jakobusbriefs in arge Bedrängnis. Es geht in dem ganzen Brief nicht um Bekehrung und Wiedergeburt, sondern es geht um den christlichen Wandel. So geht es zum Beispiel im Kapitel 2, in den Versen 14 bis 26, die überschrieben sind mit Glaube und Werke. Da geht es eben nicht um den rettenden Glauben, der das ewige Leben bewirkt, sondern es geht um den gelebten Glauben, der durchaus in unterschiedlicher Intensität gelebt werden kann, bis hin, dass er stirbt, dass er tot ist. Bei dem Gericht im Kapitel 2, Vers 13, da geht es auch nicht um das Gericht vor dem großen weißen Thron, in das Gläubige nicht mehr hineinkommen. Johannes 5, Vers 24 sagt uns, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also in diesem Vers, wo Jakobus von Gericht spricht, handelt es sich nicht um das Gericht beim großen weißen Thron, sondern um das Preisgericht, von dem Paulus im ersten Korintherbrief schreibt. Und dieses Preisgericht, das wird vor dem Richterstuhl Christi stattfinden. Ich nehme an, dass wir das gleich nach der Entrückung erleben werden, dieses Preisgericht. Und dort heißt es dann eben, dass geprüft wird, die Werke. Sofern es Holz, Stroh und Stoppeln sind, werden sie verbrennen. Aber Gold, Silber, Edelstein, jetzt aus dem Gedächtnis, die werden halten. Und er wird errettet werden, aber wie durch Feuer hindurch. Also da geht es nicht mehr um verloren sein oder gerettet sein. Da geht es nur noch um Lohn. Und so viel sei gesagt, in unserem heutigen Text, da geht es auch nicht um die Wiederverlierbarkeit des Heils und auch nicht um den ewigen Tod. Mike, hast du die Gliederung noch geschafft? Wenn nicht, ich habe drei Punkte, ist egal. Erstens, der Text sagt, wenn jemand von der Wahrheit abirrt, wollen wir betrachten, wenn jemand ihn zurückführt und die Folgen der Zurückführung. Zum ersten Punkt, wenn jemand von der Wahrheit abirrt, um wen geht es? Jakobus beginnt Vers 19 mit dem Ausdruck, meine Brüder bzw. liebe Brüder. Und das jetzt bereits zum 15. Mal in diesem Text, in diesem Brief, wo er diesen Ausdruck gebraucht. Und es geht um jemand unter euch, jemand, der sich auch Bruder und Schwester nennt. Dieser Text hat also eindeutig mit gläubigen Menschen zu tun. Diese Menschen sind von der Wahrheit abgeirrt. Dieses Wort abirren, das ist ein interessantes Wort. Es bedeutet in die Irre gehen, sich verirren oder auch wandern. Vor 14 Tagen haben mich die Brüder zu einer Wanderung in der Rhön eingeladen, der Fritz und der Stefan und die Brigitte. Und es hat nicht lange gedauert, waren wir vom Weg abgeirrt. Wir waren so ins Gespräch vertieft, dass wir die Zeichen am Wegesrand missachtet haben und sind falsch abgebogen. Und dann hatte der Stefan ein Navi-System dabei und wir konnten gleich wieder den Punkt erreichen, wo wir wieder auf dem Weg waren. Also dieses Wort abirren, in die Irre gehen, verirren oder wandern. Das Wort steht aber auch für Planet. Es steht für jemanden, der den Weg verloren und sich hoffnungslos verirrt hat. Und der Bezug zur Astronomie, der ist interessant. Normalerweise durchlaufen ja Planeten in einer bestimmten Bahn am Himmel. Sie umkreisen irgendwelche Sonnen oder Sterne. Ich bin kein Astronom, da müsste jetzt der Hans hier sein. Aber irgendwie ein bisschen habe ich es verstanden. Manchmal aber wird ein Planet durch irgendwelche Einflüsse aus seiner Bahn gezogen. Und er dreht sich dann nicht mehr um seine Sonne, um seinen Stern oder um seinen Planeten, sondern er ist aus der Bahn gekommen und entfernt sich eben davon. Wenn jemand von der Wahrheit abirrt, um was geht es? Jakobus spricht, dass dieser jemand von der Wahrheit abgeirrt ist. Wir wissen nun, dass die Wahrheit einen Namen hat. Und dieser Name ist Jesus. Er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer also von der Wahrheit abgeirrt ist, der dreht sich nicht mehr um Jesus. Sein Leben dreht sich um andere Dinge. Und in der Regel dreht er sich um sich selbst. Wir betrachten ja zurzeit in den Bibelstunden den Brief des Paulus an die Philipper. Und zwar unter dem Thema, wer weiß es, eine christusähnliche Einstellung. Klammer auf, Selbstlosigkeit, Klammer zu, bewirkt Freude im Herrn und Einigkeit unter den Geschwistern. Paulus zählt den Philippern eine ganze Reihe Eigenschaften auf, um ihnen zu sagen, so sollt ihr sein, diese Gesinnung sollt ihr haben. Und warum? Weil Jesus auch so war. Er soll euch in allem das Vorbild sein. Ihm sollt ihr immer ähnlicher werden. Wenn wir diese Gesinnung verlassen, dann irren wir eben ab. Wenn wir diese Gesinnung nicht mehr haben, dann sind wir bereits abgeirrt. Wenn wir eben nicht mehr selbstlos sind, sondern eigennützig. Wenn wir nicht mehr demütig sind, sondern stolz. Wenn wir nicht mehr vergebungsbereit, sondern unversöhnlich sind. Wenn wir nicht mehr gnädig sind, sondern unser Herz verhärtet haben. Wenn wir nicht mehr barmherzig, sondern unbarmherzig sind. Wenn wir nicht mehr liebevoll, sondern lieblos sind. Und dann haben wir unsere Bahn verlassen. Dann haben wir den Herrn Jesus verleugnet, statt dass wir uns selbst verleugnet haben. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Der Herr Jesus ist die Wahrheit. Der Herr Jesus ist nicht nur die Wahrheit, er ist auch das Logos, das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als einen Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auch wenn wir uns vom Wort abwenden, gehen wir unweigerlich in die Irre. Der Herr Jesus ist gekommen, das Gesetz, das Wort, zu erfüllen. Er hat uns wiederum seinen Willen, sein Gebot in Form des Wortes hinterlassen. Wenn wir nicht mehr wortgemäß leben und handeln, verlassen wir die Umlaufbahn um unseren Herrn Jesus und irren irgendwo im Nirgendwo herum. Und noch ein Kriterium gibt es, woran wir sehen können, ob ein Planet, in Anführungszeichen, seine Umlaufbahn verlassen hat. Johannes fasst in den ersten Versen seines ersten Briefes diese wunderbare Tatsache von Wahrheit und Wort zum Wort des Lebens zusammen. Schlagt mal auf, 1. Johannes, Kapitel 1. Da schreibt Johannes diese wunderbare Verse, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und das uns geoffenbart worden ist. Also, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen wird. Johannes schreibt, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Er sagt auch, aus wem diese Gemeinschaft besteht. Nämlich aus uns Gläubigen, aus den Gläubigen, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Jesus hatte ja versprochen, dass er und der Vater bei denen, die ihn lieben, Wohnung machen werden. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn also jemand diese Gemeinschaft, die nicht nur, aber auch in unseren Versammlungen sonntags besteht, wenn jemand diese Gemeinschaft nicht sucht oder sie vermeidet, dann sollte er mal seine Koordinaten für die Umlaufbahn um seinen Himmelskörper überprüfen. Von der Wahrheit abirren heißt also unbiblisch leben und unbiblisch lehren. Punkt 2, 2a, wenn jemand ihn zurückführt, wer soll ihn zurückführen? Auch hier handelt es sich eindeutig um Geschwister im Herrn, die diese Aufgabe anpacken sollen und anpacken müssen. Wir sind Glieder an einem Leib und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wir können das nicht einfach ignorieren und so tun, als ob uns der Bruder oder die Schwester nichts anginge. Gott hat zwar vor undenklichen Zeiten Pläne gemacht und hat auserwählt und er setzt diese Pläne um, aber wen gebraucht er dazu? Er stülpt niemandem irgendetwas über. Er schickt seine Kinder hin, das Evangelium zu verkünden. Der Glaube kommt durch das Wort. Römer 10, Vers 14, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Ja. Wir sind die Werkzeuge in Gottes Hand, damit er seinen Plan erfüllen kann. Und wenn jemand dann durch den Glauben diesem Leib hinzugefügt wird, dann hat Gott in diesen Leib Gaben gegeben. Zu was? Zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Die Gaben sind gegeben, damit der Leib funktioniert, damit die Glieder einander dienen können. Gott stülpt niemand etwas über, er vergewaltigt niemanden. Er will seine Kinder gebrauchen, damit sie einander dienen. Bill Wilson war ein Alkoholiker. Er war seit ungefähr 6 Monaten trocken, er hatte nichts mehr getrunken. Eines Tages übernachtete er in einem Hotel und es zog ihn unwiderstehlich zur Hotelbar. Im Bewusstsein dessen, was dann aber geschehen würde, sagte er sich, ich brauche keinen Trink, ich brauche einen anderen Alkoholiker. Er hat auch tatsächlich einen gefunden und sie haben einander helfen können. Und so begann die Arbeit der anonymen Alkoholiker. Wenn wir meinen, dass wir es im christlichen Leben allein schaffen können, dann sind wir genauso wie ein Alkoholiker, der meint, dass er es alleine schafft, dass er alleine klarkommt. Wir können es nicht. Wir müssen lernen, unsere Masken abzunehmen. Wir müssen lernen, aus unserer Isolation herauszukommen. Wir müssen lernen, aufeinander zuzugehen. Wir als Christen brauchen eine große Liebe füreinander. Wir müssen bereit sein, einzusteigen, auszusteigen aus dem Schneckenhaus, einzusteigen, um einander zu helfen. Nächster Punkt. Wenn jemand ihn zurückführt, wie soll er ihn zurückführen? Auch darüber gibt uns die Schrift klare Auskunft. Galater 6, Vers 1 könnt ihr schon mal aufschlagen. Galater 6, Vers 1 bis 3. Dort heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird. Hier spricht Paulus von einem Fehltritt. Jakobus spricht vom Abirren von der Wahrheit. Das ist zwar nicht ganz das Gleiche, aber das Prinzip, das hier aufgeführt wird, um jemanden wieder zurückzuführen, ist anwendbar, ist das Gleiche. Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen. Ich komme, wie einige von euch auch, aus einem System, das zwischen Laien und Geistlichen unterscheidet. Paulus hat eine solche Vorstellung nicht, obwohl er ebenso aus einem solchen System entstammt. Die Pharisäer hielten sich sehr wohl für die Geistlichen und sie verachteten das gemeine Volk. Wenn Paulus hier von Geistlichen spricht, dann tut er das in der Überzeugung, dass alle wahren Gläubigen den Heiligen Geist besitzen und somit eben geistlich sind. So bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht mit der Keule kommen und reinschlagen. Hier ist Weisheit gefragt, und zwar die Weisheit von oben, von der Jakobus in seinem Brief ein paar Verse zuvor geschrieben hat. Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. So bringt also ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Diese Warnung ist durchaus angebracht, ernst zu nehmen, denn irrende Sterne haben eine gewisse Sogwirkung, vor der wir uns schützen müssen. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wie reagieren wir, wenn wir jemanden sehen, der verabgeirrt ist? Sind wir denn gleich dabei zu sagen, habe ich kommen sehen? Das habe ich doch gleich gesagt. Musste ja so kommen. Und wir erzählen unter Umständen anderen davon. Und indem wir anderen davon erzählen, überheben wir uns und sagen, und denken und tun so, uns hätte das nicht passieren können. Wir dürfen uns nicht überheben über die Geschwister und der Meinung sein, dass das, was dem Bruder oder der Schwester widerfahren ist, uns nicht passieren könnte. Wir sind alle noch im Fleisch und sind alle Sünder. Wir sind zwar begnadigte Sünder, aber eben immer noch Sünder und schwach. Die Schrift sagt, darum, wer meint, er stehe, mag zufallen, zusehen, dass er nicht falle. Das war Galater 6, Vers 1 bis 3, wie wir einen abgeirrten Bruder wieder zurückführen können. Eine weitere Schriftstelle ist 2. Timotheus 2, Vers 24, aber aus Zeitgründen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Und wenn wir zuvor gesagt haben, dass das Abirren von der Wahrheit, das Entfernen vom Zentrum ist, das nicht mehr Kreisen um den Herrn Jesus und sein Wort ist, dann muss zwangsläufig auch die Rückführung wieder zum Herrn Jesus, zu seinem Wort hinführen. Alles andere, das hilft nicht. Es hilft nichts, dass wir jemandem jetzt wieder sagen, du musst das und du musst das und du musst das und du musst das auferlegen, dass wir ihn in irgendeiner Art und Weise da trainieren, sondern sein Herz muss sich verändern. Sein Herz muss wieder dem Herrn Jesus sich zuwenden. Es muss ihm nachfolgen und wieder alles von ihm, von seinem Mittelpunkt, von seiner Sonne, von seinem Stern erwarten. Wenn nun jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt und jemand ihn zurückführt, dann hat das zwei Folgen. Nächster Punkt. Die Folge der Zurückführung, dessen Seele wird vom Tod errettet. Ich erwähnte bereits zu Beginn, dass der Brief des Jakobus kein Schreiben ist, das Ungläubige zum lebendigen Glauben führen will, sondern Gläubige den Wandel mit dem Herrn Jesus zeigen will. Es geht hier also nicht um Errettung vor dem ewigen Tod. Ja, um was geht's dann? Wir lehren hier in der Gemeinde, und wir befinden uns da in Übereinstimmung mit vielen Gemeinden und Denominationen, dass ein wahrhaft Gläubiger sich seines Heils sicher sein kann, weil die Bibel das ebenso sagt. Es gibt sehr viele Aussagen im Wort Gottes, die das bestätigen. Bekannteste Vers Johannes 3,16, also sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das sind Tatsachen. Johannes 5, Vers 24 habe ich schon zitiert, wir sind aus dem Tod in das Leben hinübergegangen und kommen nicht mehr ins Gericht. Im Korintherbrief schreibt Paulus, dass wir versiegelt sind auf den Tag der Erlösung aus unserem irdischen Leib. Nicht auf irgendeinen Tag X, wo wir vielleicht wieder gesündigt haben. Ja. Stellt euch das vor, der Herr Jesus hat, Gott hat uns auserwählt. Wir würden ihn zum Lügner machen. Dann müsste er sagen, ups, ich habe mich getäuscht. In dem Martin hatte ich mich getäuscht. Das war wohl nicht die richtige Wahl gewesen. Ja, das kann nicht sein. Und aber das für mich stärkste Argument bringt Petrus in seinem ersten Brief. Dort schreibt er, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Der Herr Jesus hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und so betet der Herr Jesus noch heute für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Das Thema Wiederverlierbarkeit des Heils ist viel zu umfassend, viel zu gewaltig, als dass ich heute hier das abhandeln könnte. Ich habe dieser Tage ein Buch von Benedikt Peters gefunden. Das Buch lautet Wo hört Gottes Gnade auf? Ich weiß nicht, ob es irgendwo im Buchhandel zu finden ist. Ich habe es bei Sermon Online gefunden. www.sermononline.de. Dort kann man das Buch downloaden. Und Benedikt Peters entwickelt dort auf über 100 Seiten dieses Thema und geht gründlich auf Fragen und auf alle Argumente, die in diesem Zusammenhang gebracht werden, ein. Wer also Fragen dazu hat, für den ist dieses Buch sehr hilfreich. Und wenn er es nicht downloaden kann, soll er zu mir kommen, ich druck's ihm aus. Es sind nur etwas über 100 Seiten. Um die Frage nun zu klären, was Jakobus mit vom Tod erretten meint, schauen wir nach weiteren Stellen in der Schrift, die uns Klarheit verschaffen können. Paulus schreibt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Klammer auf, merken wir jetzt, dass wir wissen müssen, welche Intention, welche Zielrichtung der Briefschreiber hatte. Ja, hier im Römerbrief geht es darum, dass man den Weg aufgezeigt bekommt, wie man den Herrn Jesus findet, wie man zum rettenden Glauben kommt. Und deswegen schreibt Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Paulus spricht hier vom ewigen Tod, von der Verdammnis, von dem Tod nach dem Tod. Der physische Tod ereilt alle, weil Adam und Eva gesündigt haben. Von ihnen haben wir das alles geerbt. Der physische Tod, er wird uns alle ereilen. Der Tod nach dem Tod muss nicht jeden ereilen. Wer kann nun aber jemanden von diesem Tod erretten? Und das sagt der zweite Teil dieses Verses, Römer 6, Vers 23. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Nur der Glaube an den Herrn Jesus, das Geschenk der Gnade, kann vor diesem ewigen Tod erretten. Und wenn nun Jakobus davon spricht, dass jemand, wir haben gesehen, das sind gläubige Menschen, jemand durch Abbringen vom falschen Weg, vom Tod erretten kann, dann kann das nicht dieser ewige Tod sein. Es muss der physische Tod gemeint sein. Und tatsächlich gibt es Sünden, die zum physischen Tod führen und solche, die nicht zum physischen Tod führen. Nachzulesen auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Und wir haben auch Beispiele aus der Schrift, wo wir das belegen können. Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 10, die Geschichte von Hananias und Sapphira, ihr kennt sie alle. Ihre Sünde war so schlimm und geschah in einem so wichtigen Zeitabschnitt auch, dass Gott sie auf der Stelle mit dem physischen Tod bestrafte. 1. Korinther 11, Vers 29, ich weiß nicht, ob du heute Morgen so weit gelesen hast, es geht um die Mahlfeier. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Es gab also Sünde, die so schwerwiegend war, dass sie Krankheit und physischen Tod nach sich zog. Johannes spricht in seinem Brief deutlich davon, dass es Sünde zum Tod gibt. Er spricht aber nicht von einer bestimmten Sünde. Er sagt nicht, was ist das für eine Sünde? Das Wort ist ohne Artikel, es kann irgendeine Sünde sein. Paul Timlin schreibt dazu, die Frage, wie wir wissen können, ob die Sünde zum Tod führt oder nicht, ist nicht leicht zu beantworten. Wir wissen nicht, welche Sünde zum Tod führt und welche nicht zum physischen Tod führt. Paul sagt, die Antwort wäre, dass die Tatsache, dass der Bruder oder die Schwester noch am Leben sind, ein Hinweis darauf ist, dass es keine Sünde zum Tod war. Ich persönlich denke aber auch, dass der Zeitabschnitt, die Situation und das Umfeld dabei eine Rolle spielt. Ja, nicht jede Heuchelei, nicht jede Lüge hat Gott so bestraft wie Hananias und Sapphira. Es war an diesem Zeitpunkt enorm wichtig, nicht in den Zeitpunkt, sondern in diesem Zeitabschnitt der ersten Gemeinde, ja, dass ein solches Zeichen gesetzt wurde. Wir sehen aber, dass Gott Sünde ernst nimmt. Sehr ernst. Er nimmt sie nicht leicht und geht nicht locker darüber hinweg. Deswegen brauchen wir nicht zu warten, wenn wir jemanden sehen, dass er vom Weg abgeirrt ist und denken, naja, wird es eine Sünde zum Tod sein oder wird es keine Sünde zum Tod sein? Ja, diese Überlegung darf uns nicht bewegen oder darf uns nicht hemmen, auf den Bruder und auch die Schwester zuzugehen und sie vom falschen Weg zu versuchen zurückzuführen. Gott nimmt die Sünde ernst. Er nimmt sie nicht leicht und geht nicht locker darüber hinweg. In seiner göttlichen Liebe und in seiner göttlichen Barmherzigkeit könnte er einfach sagen, Schwamm drüber. Ja. Das ist das, was sich heute viele Zeitgenossen wünschen. Sie wollen nicht verstehen, dass ein Gott, der die Liebe ist, Menschen in die Verdammnis gehen lassen kann. Sie verstehen aber nicht, dass Gott eben auch ein heiliger Gott ist, der Sünde nicht dulden kann. Und dieser heilige Gott, dieser liebende Gott, hat aber einen Ausweg geschaffen, der ihn viel gekostet hat. Wir haben es gerade in der Mahlfeier betrachtet. Er hat seinen einzigen Sohn, den er über alles liebt, in die Hände dieser rebellischen, dieser frechen, dieser sündigen Menschen, die ja seine Geschöpfe sind, in diese Hände hat er sie gegeben, damit sie ihn ans Kreuz schlagen, damit sie ihn umbringen. Und so konnte dieses sündlose Opfer, das Gott verlangt hat als Sühnung für die Sünde, nur so konnte dieses sündlose Opfer gebracht werden und der Ausweg aus dem Dilemma geschaffen werden. Jakobus hat uns aufgezeigt, dass wir dadurch, dass wir uns eines abgeehrten Bruders oder einer abgeehrten Schwester annehmen, diese vor einem möglichen, vorzeitigen physischen Tod bewahren können. Bleibt jetzt nur noch die letzte Frage übrig, die Folge der Zurückführung. Es wird eine Menge von Sünden bedeckt. Diese Frage will ich schnell und kurz beantworten. Es handelt sich meines Erachtens um die Sünden, die zwischen der Umkehr des Abgeehrten und dessen möglichen physischen Tod begangen worden wären. Das ist eine Möglichkeit. Ich denke auch, dass es, wenn ich an 1. Petrus 4, Vers 8 denke, dass die Liebe viele Sünden zudeckt, dass vielleicht auch in diesem Prozess des Zurückführens oder auch des Abirrens Sünde geschehen ist, sowohl von dem, der abgeirrt ist, als auch von dem, der versucht zurückzuführen. Und die Liebe soll diese Sünden zudecken. Wir kommen zum Schluss. Wir haben nun schon seit einigen Wochen und Monaten den Brief des Jakobus an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, so stand es im ersten Vers, betrachtet. Obwohl ich mich zu keinem dieser Stämme zugehörig fühle, werde ich aber von diesem Brief angesprochen. Dieser Brief ist sehr praktisch. In weiten Teilen ist er so direkt, dass man sich eigentlich sogar schon darüber ärgern könnte. Weil man nämlich genau merkt, dass Jakobus etwas anspricht, das mir sehr unangenehm ist und das ich eigentlich so gar nicht wirklich ändern möchte. Aber um den Willen Gottes zu leben, ist es unbedingt notwendig, diese Dinge zu ändern. Wir haben Tachometer, mit denen wir die Geschwindigkeit messen können. Wir haben Thermometer, mit denen wir die Temperatur messen können. Wir haben Navigationssysteme, die uns sicher zum Ziel führen. Aber ich denke manchmal, Jakobus zeigt uns das auf, wir bräuchten noch einige andere Meter. Vielleicht einen Stolzometer, damit wir unseren Stolz messen können. Oder einen Demutometer, an dem wir unsere Bereitschaft zur Demut ablesen können. Und wir brauchen ein sicheres Navigationssystem. Und das haben wir eben in der Schrift. Paul Timpli hat eine Frageliste, so eine Art Checkliste zusammengestellt, die wir nun austeilen. Nehmt euch das mit nach Hause, legt es euch in die Bibel. Das ist so ein Navigationssystem. Wenn wir danach leben, wenn wir uns von diesem Navigationssystem leiten lassen in unserem Leben, dann wird es irgendwann heißen, Sie haben Ihr Ziel erreicht.